Ich lass mal laufen. Mhm. Habt ihr alle einen Kaffee?
Ja.
Tom hat Apfelschorle. Dann geht's los.
Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und RTV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.
Servus beieinander. Ich bin sehr gespannt. Wir haben nicht gesprochen. Gell? Ja. Bis jetzt. Ich bin sehr gespannt, eure Meinung zum Spiel. Wer möchte denn anfangen?
Ja, der Experte natürlich.
Mhm. Also oder sollen wir es so machen, dass Max und ich anfangen und der Experte, in dem Fall Tom, spricht uns dann alles wieder ab.
Wie fandest du es denn?
Ich fand's, also bis auf das Ergebnis, so ähnlich wie Trainer Weinzierl, der, was hat er gesagt? Warte mal, ihr könnt mich jetzt alle für verrückt halten, auch wenn es sich komisch anhört nach einem 1:4. Aus spielerischer Sicht war das ein Schritt nach vorne. Und da bin ich so ein bisschen dabei.
Ja.
Ich sag's euch auch warum, weil am Anfang hat man das schon gemerkt, wir haben schon drauf gedrückt. Ich habe trotzdem besonders in der zweiten Halbzeit sehr viel Leidenschaft gesehen. Das ist das, was Max auch immer sehen will.
Ich finde, wir haben 90 Minuten lang oder auch vielleicht sogar ein bisschen länger ein richtig gutes, interessantes und abwechslungsreiches Bundesligaspiel gesehen. Für den Fußballfan im Stadion, besonders für die über 100, die aus Leverkusen angereist sind am Ende, war natürlich im taktischen Bereich, lässt einiges zu wünschen übrig. Es war ein tolles Spiel mit vielen Torchancen und es stimmt, was du sagst. Wir haben ja in der zweiten Halbzeit beispielsweise haben wir ja bis zu dem 3:1 dann, das nach dieser katastrophalen, wahrscheinlich einstudierten Ecke passiert ist, richtig gut gespielt. Und da musst du halt deinen Tormann, hatten wir die Chancen, Caligiuri steht einmal 5 Meter vor dem Tor mit der breiten Seite von seinem linken Fuß, muss dann reindrücken. Ja. Dann war ja noch so eine ziemlich coole Aktion von Niederlechner, wo ich gedacht habe, der rauscht Millimeter am Pfosten vorbei, habe dann aber gesehen, dass es danach Einwurf gegeben hat. Also so knapp war es dann wohl auch nicht, wie ich gedacht habe, aber es war ein gutes Spiel, wo uns vorne die Qualität dann gefehlt hat, die Tore zu machen, aber halt leider mit einem schlechten Ausgang am Ende.
Sehr, sehr viel Spielpech.
Ja,
muss man wirklich sagen. Also der
Spielverlauf war
grauenhaft. Unfassbar.
Nach so einem Eigentor, nach 2 Minuten, ich meine, du hast ja nach der ersten Minute oder nach, glaube ich, 14 Sekunden oder 15 Sekunden, wäre, glaube ich, eins der schnellsten Tore der Bundesliga gewesen, wenn denn André Hahn rankommt an diesen Querpass, glaube ich, von Ruben Vargas, der da geschickt wurde.
Da ging es ja außen. Schon los, genau.
Also das war ja ein sehr... sehr schneller Start und ein sehr forsches Auftreten in der allerersten Szene. Und dann ist es aber dieses Eigentor natürlich irgendwie auch so ein bisschen bezeichnend, weil in genau solchen Situationen, wenn du den ersten Abschluss eigentlich hast und halt es klappt dann nicht, dann ist es natürlich schon wichtig, auch die Ruhe zu finden und reinzukommen in so ein Spiel. Und genau dieses Eigentor ist entstanden aus Ballverlust, Ballgewinn, Ballverlust, Ballgewinn, Ballverlust. Also da waren, glaube ich, 3-4 Mal ging der Ball von der einen zur anderen Mannschaft. Und das aber in deiner eigenen Defensivhälfte ist halt nicht so super clever. Da muss es halt so, da muss einer draufsteigen, da muss er den Ball sichern und muss halt einfach einen sicheren Ball mal auf die Außen spielen, eine Seitenverlagerung vielleicht spielen, auch mal. Also es gibt auf jeden Fall bessere Optionen, als den Ball dreimal herzugeben, um dann halt in eine Situation zu kommen, in der Jago denkt, er müsste in einen Pressschlag mit Paulinho, glaube ich, war das, oder? Und
Felix Udukay war dabei, ja.
Ja, genau. Also und ich sag mal, die Rolle von Rafa Gikiewicz bei dem Tor ist eine ganz schwierige, weil das auch keine klare Torwartaktion ist. Das ist nicht, lasst mich ran oder ich bleib dann einfach auf der Linie stehen und sicher ab. Also, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber dieses Eigentor ist
saublöd.
Unfassbar bitter.
Ja, ja.
Und das ist halt, er will ja dem Stürmer quasi den Ball vom Fuß über den Fuß drüber chippen. Also eigentlich eine sehr clevere Aktion, um keinen Foul zu begehen, um überhaupt nicht in den Ruch zu kommen, da in irgendeiner Form im Strafraum was Böses zu tun. Ja, und dann versagt aber halt auch unter Druck und unter Stress und unter solchen Umständen, wie der Torwart kommt raus und macht aber irgendwie nichts und der Nebenmann kommt auch noch, versagen dann selbst einem Brasilianer nicht nur die Nerven, sondern dann auch noch die feine Technik im Füßchen. Und dann steht es 1-0 nach 2 Minuten und dann können die Köpfe schon mal runtergehen, sind sie aber nicht gegangen, das muss man echt mal sagen. Also die Jungs waren dann trotzdem.
Ja, fand ich auch.
Gut dabei. So, und das Zweite ist eine schlecht verteidigte Ecke und dass da Flo Niederlechner mit dem Kopf noch reinlangt, ja, das hat dann irgendwie alles so irgendwie zu diesem Auftakt die ersten 20 Minuten gepasst.
Aber das hatten wir auch noch nie, so viel Pech, ja. Was heißt Pech? Ja, Unglück. Sagen wir mal, immer zwei
ist
Eigentore.
Immer Pech ist halt auch auf Unvermögen
aber
dann,
zwei aber Eigentore nach 14 Minuten und dann gegen Leverkusen, wo man sich jetzt echt mal zusammenreißen wollte und dann doch mal irgendwann den ersten Sieg. Ich meine, darum geht's nicht, aber klar, ich hätte gesagt, ein Unentschieden wird mir reichen. Wir haben ja vorher schon gesprochen in der letzten Ausgabe, was für einen starken Kader die haben, und das haben sie dann ja auch irgendwann auch gezeigt. Trotzdem, ne?
Ja, aber wir waren natürlich an dem Unentschieden schon relativ nah dran, eben dann auch, bevor dann das 3-1 gefallen ist, wo dann wirklich die Köpfe runtergegangen sind, auch was dann so nicht passieren sollte, und dass man dann auch bei dem Spielstand nochmal so aufmacht, dass man noch eigentlich noch zwei kassieren müsste, das dann den Spielverlauf insgesamt viel zu hoch enden lässt. Aber wir haben natürlich wirklich zwei wunderschöne Eigentore gesehen. Man hat dann so gehört, oh, Lotto Toto, hat da irgendeiner irgendwie sich was überlegt, aber es war halt einfach eine schaublöde Situation. Ja, und wie du ja auch sagst, eigentlich waren ja die Leverkusener Spieler viel zu weit weg, um das eben so zu machen, wie man es macht. Ja. Aber eben im Eifer des Gefechts ist es dann passiert, aber danach haben sie sich zusammengerissen und haben dann schon wirklich Gas gegeben. Und dann kommen halt die individuellen Fehler.
Dann haben wir das erste Saisontor gesehen.
Ja, du hast davor, wenn wir das noch einschieben, du hast davor eine krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichters.
Mit dem Elfmeter?
Das ist eine skandalöse Entscheidung. Das finde ich wirklich. Ja. Das ist eine skandalöse Entscheidung. Weil er trifft ja nie
den Ball.
Wozu haben wir denn den VAR? Also ich meine, es geht darum, dass der eingreift, wenn es eine krasse Fehlentscheidung ist. Und es ist eine krasse Fehlentscheidung. Weil ich kann verstehen, dass du im ersten Moment denkst du dir, der Ball geht so ins Aus und verändert nochmal die Richtung, deswegen hat er da den Ball gespielt und nimmt dann Hahn noch mit, und es ist eine astreine Grätsche, und im Tempo kannst du das mal falsch sehen. Wirklich kein Vorwurf an den Schiedsrichter, um Gottes Willen, das passiert. Aber genau dafür ist es doch dann gemacht, dieses VAR-Quatschsystem. Also was soll's denn dann? Und auch zum Thema Aufregung, natürlich regst du dich nicht mehr auf. Weil du weißt ja, da sitzen ja drei Leute, die sich's nochmal angucken, und die werden dann schon sehen, dass das ein klarer Elfmeter ist. Und dann musst du ja auch nicht jetzt groß durchdrehen an der Seitenlinie. Mhm. Und wenn sowas halt nicht gepfiffen wird, dann finde ich, das ist schon krass. Krass. Also das hat mich sehr gewundert.
Ja.
Wir haben es dann beim zweiten Metaxa, beim Griechen, haben wir das nochmal auf dem Handy angeguckt, und dieses Foul ist ein klares elfmeterwürdiges Foul, und dann steht es möglicherweise 1-1 und halt nicht dann in der Folge 2-0, aber dann zum angesprochenen.
Jetzt das erste Tor. Das erste Tor.
Erste Saisontor.
Es sieht nach dem glücklichsten Saisontreffer aus seit langem, also dem ersten Saisontreffer, aber ich behaupte, den musst du auch erzwingen. Der Flo Niederlechner, das sieht sehr seltsam aus, dass der da so reinkullert und gerade noch, und Fehler Bakker und Fehler Radetzky. Aber trotzdem, den musst du erzwingen und den musst du auch wollen. Und dann geht halt so einer auch mal rein, auch wenn man sich immer einen wahnsinnig geilen Treffer als ersten Saisontreffer wünscht. Scheißegal.
Das ist wirklich wurscht. Ja. Und da hast du schon recht, es wurde erzwungen, das Tor. Es war direkt vor meinen Augen da, ich war in dem D-Block gesessen. Ja. Und übrigens genauso wie der Elfmeter gewesen wäre, direkt vor unseren Augen. Und ja, dann hat er tatsächlich erzwungen, Flo Niederlechner. Und ja, dann ist das 2-1 reingekullert. Am Anfang habe ich gedacht, das wäre das dritte Eigentor in diesem Spiel. Aber er war wohl tatsächlich als Letzter am Puck, wie wir Fußballfans sagen. Und deswegen hatten wir dann wieder sehr lange Zeit Hoffnung.
Ja, und dann kommt dieser angesprochene Kampf, wo wir wirklich Chancen rausgespielt haben, die wir nicht gemacht haben. Das alte Problem, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Oder wollt ihr noch drüber reden?
Ja, ich finde es halt schon bemerkenswert, weil wir hatten ja tatsächlich in den ersten 180 Minuten vorher keine Aktion, wo der Torwart des Gegners eingreifen musste in zwei Spielen. Und deswegen war das jetzt schon bemerkenswert, dass man da immer wieder zum Abschluss kommt und sich gewehrt hat und das auch ganz gut rausgespielt hat, finde ich. Mhm. Letztendlich ist es halt dann von der Qualität in der Offensive offensichtlich ein bisschen zu wenig, weil sonst hätten wir noch eins gemacht. Und dann kam eben diese Ecke von dem erneut eingewechselten Freddy Jensen, der es wieder nicht geschafft hat, sich da irgendwie nochmal ins Spiel zu bringen. Also da war ich dann schon sauer, und da hast du dann in den Köpfen der anderen Spieler auch gesehen, oh Mann. Hey.
Die Auswechslungen standen schon am Rand, und es hätte jetzt nochmal richtig Dampf geben sollen, und das hat man auch gemerkt, da muss man ein bisschen frische Luft rein.
Klar, Gregoritsch, unsere Geheimwaffe, wäre dann
hergekommen. Naja, aber ist ja egal, auf jeden Fall stand es 2-1, und dann fällt aus der Ecke raus das Kontertor. Schönes Tor, muss man sagen.
Ja.
Schick, glaube ich, war es, ne?
Ja.
Musst du natürlich dann auch noch als Gummi den Spieler, der vor dir herläuft, würgen. Also man hätte schon noch ein paar Mal eingreifen können, aber da...
Da war Totenstille im Stadion. Alle haben gesagt, das gibt's nicht. Und wie du gesagt hast, auch die Spieler haben sich dann anmerken lassen. Ja. Ne? Das ist natürlich schwierig.
Wenn du dir drei Dinger selber reinhaust im Prinzip, dann wird es halt auch schwer. Also dann wird es echt schwer, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Und sogar gegen Bochum oder Bielefeld oder natürlich, Fürth wird es da schwer. Ja, und gegen Bayer Leverkusen wird es dann unmöglich. Also das wird unmöglich. Und weil du es gerade gesagt hast, die Qualität ist nicht da. Ja, sie ist nicht da. Also insbesondere gegen so einen Gegner ist sie nicht da, um dann halt ein Spiel wirklich offen zu gestalten, sondern du bist halt so ein bisschen dran, du schmeckst so ein bisschen hin. Aber ernsthaft dran und richtig mit Glauben ausgestattet, dieses Spiel in irgendeiner Form zu drehen, war ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Weil du merkst einfach, dass die Qualität auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr viel höher ist als beim FC Augsburg. Und es ist fast ein Klassenunterschied. Also über 90 Minuten ist es fast ein Klassenunterschied.
Ja, wobei ich mir natürlich dann...
Also qualitativ, jetzt nicht, ja, nicht in der Kampf,
Kampfthematik. Wobei ich mir schon trotzdem gedacht habe, irgendwie dann in dieser Drangperiode bis vor dem 3-1, habe ich schon dran geglaubt, dass da jetzt einer reingeht. Und es ist natürlich dann schon so, wenn du mit einer Mannschaft, die vielleicht qualitativ einen Klassenunterschied zum Gegner auch aus Gründen aufweist, dann brauchst du natürlich auch mal das Spielglück. Und dann muss natürlich auch jetzt das 2-2 irgendwann mal fallen oder eben schon das 1-0, weil wenn wir jetzt nochmal um drei Wochen vorspulen, dann hat Ruven Vargas gegen Hoffenheim eine Riesenchance, das 1-0 zu machen. Und wenn
du meinst
er den
zurückspulen, meinst du?
Habe ich vorspulen gesagt?
Ist egal.
Ja, es kommt darauf an, wie man es sieht, aber ich glaube, hast du schon eher du recht. Also zurückspulen, und wenn so ein Tor dann mal fällt, dann kommt Eigendynamik auf und ist ja klar, dass die nach null Toren in den ersten zwei Spielen jetzt vorne nicht vor Selbstbewusstsein sprühen, aber es, wie gesagt, dann brauchst du, und zwar in jeder Saison brauchst du dieses Spielglück, und das haben wir halt bis jetzt noch nicht gehabt.
Es kommen, finde ich, halt die zwei Komponenten zusammen, eben kein Selbstvertrauen, also kein Erfolgserlebnis, das dir die Überzeugung gibt, dann tatsächlich in so einem Spiel zurückzukommen, und das zweite ist aber halt völlig unbenommen auch in Ordnung ein Qualitätsunterschied. Das ist halt so.
Ja. Ja, also der Kader.
Wenn ich mir jetzt, also ich weiß nicht, wie es euch ging beim Zugucken, aber ich hatte zu jeder Zeit das Gefühl, dass wenn jetzt Leverkusen nochmal will, dann sind da locker nochmal 20% im Tank. Die haben es halt, die haben es relativ gut verwaltet. Die haben den FC Augsburg dann so von der 45. bis zur 70. einigermaßen mitspielen lassen, haben auch ein bisschen einfach sich selber erholt. Ja,
haben nichts mehr gemacht.
Genau, haben wirklich nichts mehr getan in der Offensive. Aber ich habe zu jeder Zeit das Gefühl gehabt, wenn es nötig wäre, dann können die nochmal drauflegen. Was aber, nochmal, also wir sprechen über Bundesliga-Fußball, wir sprechen über den FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen, und da ist einfach rein etatmäßig so ein krasser Unterschied, dass man das eigentlich auch überhaupt nicht erwarten kann. Mhm. Also jetzt einfach, wenn du ganz rational doof drauf guckst, sagst du, ja, wie soll das gehen? Also die einen haben ein paar hundert Millionen zur Verfügung und die anderen halt nicht so viel. Mhm. Also am Ende schießt Geld jetzt nicht zwingend Tore, aber es macht halt deinen Kader in der Breite schon so gut, dass halt über 90 Minuten sich diese Qualität normalerweise durchsetzt, wenn du nicht das Spielglück hast oder andere Dinge passieren.
Ja, wir mussten ein bisschen ins Risiko gehen, ist ja klar. Je weiter die Zeit vorangeschritten war, desto mehr Risiko musst du spielen, damit du zum Ausgleich kommst. Und das hat natürlich Leverkusen mit den Kontern auch perfekt ausgenutzt. Und auch, weil du gerade sagst, der Kader, was dann noch auf der Bank saß und dann auch reingekommen ist, das ist schon fein. Also ja,
wenn
da haben
Florian
sie schon
Wirtz das 4-1 aus einem unmöglichen Winkel macht, dann Glückwunsch, wenn du den zur 75. bringen kannst.
Also, dann war noch der Lattentreffer.
Schick.
Da wäre es dann 5-1 gewesen. Pfosten und vielleicht Pfosten war auch noch. Also 6-1, man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn die reingegangen wären, wäre es 6-1 ausgegangen. Jetzt haben wir 8 Tore in 2 Heimspielen bekommen. Rafa Gikiewicz war natürlich not amused. Ich glaube, da war niemand amused. Aber es ist halt einfach so.
Da muss ich jetzt aber schon mal, bevor der Tom eben Luft holt, muss ich schon mal sagen, es ist natürlich echt cool, wenn du einen Torwart, du hast ja vorhin schon angedeutet, wenn du einen Torwart hast, der als Mann des Volkes danach die Dinge klar anspricht, wie es ja im Fußball keiner mehr macht. Das nervt dich in der Mannschaft schon, wenn der gut hält. Ja? Dann denkst du dir danach auch, halt mal die Fresse, wir halten zusammen und wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Aber ich finde halt, wenn er, und seit dem Spiel gegen Schalke damals, hat er nur noch ein richtig gutes Spiel gemacht. Das war letzte Woche in Frankfurt. Und seitdem ist es schon, egal ob jetzt im Pokal, im ersten Saisonspiel, jetzt im dritten Saisonspiel, ist es schon auch so, dass ich manchmal schon hinschaue und denke mir, ist der Kubek wieder an ihm vorbeigezogen, steht der im Tor. Und jedem können Fehler passieren, aber wenn du natürlich dann als dieses Dynamik-Monster da immer dich nach vorne hinstellst, dann gehst du wahrscheinlich deinen Mitspielern auf den Sack. Und wenn denen nicht, dann zumindest dem Wirt vom Elfer in Augsburg. Also es nervt mich ohne Ende, kolossal.
Okay.
Es ist halt sehr, sehr schwer, wenn du Ambitionen stellst auf Teilnahme an der Europameisterschaft, also letzte Saison, und da hat er, finde ich, auch durchaus die Ambitionen stellen dürfen, zumindest mal mitzufahren zum Turnier. Aber das hat dann der polnische Nationaltrainer anders gesehen und hat andere Menschen nominiert für seine Nationalmannschaft. So, dann bist du bei der EM und bist dann Experte fürs polnische Fernsehen und erklärst der polnischen Nation, wie Fußball funktioniert. Und ich finde, er hat schon ein großes Sendungsbewusstsein unter Beweis gestellt, auch in der Zeit, in der er jetzt bei uns ist. Das ist grundlegend ja toll, aber du musst es halt immer mit Leistung untermauern, weil sonst kommt es halt so ein bisschen maulheldenhaft daher. Und das ist dann halt insofern schwierig, als dass ich glaube, dass er sich selber einen immensen Druck macht. Also das ist ein super ehrgeiziger und ambitionierter Typ. Total geil. Aber wenn du dir halt selber einen Druck machst, der mit deinem Leistungsvermögen und deinem realistischen Leistungsvermögen halt nicht standhält, wenn der nicht mithalten kann, wenn du da eigentlich für dich auch selber sagen müsstest, ich muss vielleicht mit 31, 32 auch so ein bisschen Ball flach halten, weil ich bin jetzt auch kein Übertorhüter und Manuel Neuer werde ich nicht mehr und selbst für einen Gregor Kobel oder sowas wird es nicht mehr reichen, also auf dem Niveau, dann sind die tollen, ehrgeizigen Ziele, die er sich an den Kühlschrank pinnt, super. Und dann siehst du die jeden Tag und weißt jeden Tag, wie viel du rausfeuern musst und wie viel Druck du dir halt selber machst. Aber dann gehen halt auch Sachen mit sehr viel Druck, gehen halt auch sehr viele Sachen oftmals schief. Und er will es, glaube ich, sehr zwingen gerade. Und wenn du es erzwingen willst im Fußball, dann passiert genau das Gegenteil. Und ich war auf der Tribüne dachte, das waren 3 krasse Torwartfehler. Ich habe nämlich das zweite Eigentor
auch nicht gesehen,
ganz klar als, warum stehst du nicht in der kurzen Ecke, verdammt, was ist da?
Das sah komisch aus, das stimmt auch.
Ja, genau. Also, und ich glaube weiterhin, das war weiterhin ein Stellungsspiel, das ich so nicht kenne, aber okay, ist dann so, das erste geht auch mit auf ihn, weil da muss er einfach klar rauskommen, das ist dein Strafraum, ist dein Bereich, da musst du alles wegmähen, was irgendwie da ist, da musst du mit den Fäusten voraus auf diesen Ball oder irgendwie auf jeden Fall teilnehmen an dieser Abwehraktion, nicht gemacht, deswegen chippt Jago den dann drüber, er steht dann auch komplett im Niemandsland. So, und das vierte ist ein haarsträubender Ausflug. Und diesen Ausflug, den haben wir im ersten Spieltag schon gesehen gegen Hoffenheim. Und wenn dir halt in 3 Spielen 2-mal ein Lapsus unterläuft, wo du aus dem Strafraum rauskommst, also wo deine Handhabe als Torhüter sowieso schon mal um 80% sinkt, und das 2-mal schief geht, dann hoffe ich, dass er jetzt daraus gelernt hat, weil also mit 31, 32 solltest du einen Fehler einmal machen und dann besser nicht mehr. So, jetzt hat er dann 2-mal gemacht, dann besser nicht mehr.
Ja, und vor allem jetzt geht's ja auch los. Ich meine, der hatte ja hier einen Heldenstatus in Augsburg schon und in Berlin. Also weiß nicht, ob er sich noch erinnern kann, wie das ist, wenn man noch keinen Heldenstatus hat und wenn dann eben wir schon anfangen, darüber zu diskutieren und dann auch die Zeitung drüber anfangen wird und dann auch das Fernsehen, dann wird man sehen, wie er dann letztendlich am Ende damit umgeht. Also wir hoffen jetzt mal nicht, dass er in einer Krise ist, aber wie gesagt, einfach mal die Fresse halten. Ein anderes Beispiel zum Beispiel, was ich ganz oft höre auf der Tribüne, ja, warum haben wir nicht den Steffen Baumgart geholt? Das ist ja so eine coole Sau, der jetzt bei Köln Trainer ist. Jetzt steht er da mit seiner Schiebermütze und hat einen Riesenerfolg mit dem FC Köln und schimpft über die Taktik und Laptop-Trainer. Das ist genau das gleiche Beispiel. Das findet jetzt jeder geil, aber sobald du dich durch fehlende Ergebnisse dann angreifbar machst, bist du natürlich echt in den Arsch gekniffen in dieser Branche. Das ist wahrscheinlich überall im Berufsleben so. Deswegen ist es schon für alle geil, wenn wir authentische Typen haben, die anders sind als alle anderen. Aber wie der Tom sagt, diesen Habitus muss man immer mit Leistung absichern, weil es warten alle nur drauf, bis der erste Fehler passiert und dann gibt's auf die Nuss.
Schwieriges Spiel, weil ich glaube, sie haben sich wirklich viel vorgenommen, Tom hat schon gesagt, also gerade die ersten 10 Sekunden da diese Chance, stelle vor, der geht rein und danach eigentlich auch nicht aufgegeben, 2 Eigentore, den Elfer nicht bekommen. Trotzdem, alles. Können wir was Positives mitnehmen?
Ja, es waren, also wie gesagt, wir haben eine Mannschaft gesehen, die sich ganz anders gewehrt hat, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Deadline-Day, vielleicht passiert noch irgendwas, dass wir da uns auf der einen oder anderen Position noch verstärken und ich glaube, wenn das so weitergeht insgesamt, dann kommt auch irgendwann mal der Tag, wo wir ein Spiel gewinnen. Jeder sagt jetzt, nach der Länderspielpause in Berlin haben wir keine Chance. Ja. Hat es letztes Jahr auch geheißen, haben wir 2-mal gewonnen, glaube ich, gegen Union. Müssen wir gucken, wie das abläuft. Wer fährt denn hin von euch, wenn man darf?
Leider nicht.
Nee. Dann bin ich wieder alleine oben ohne.
Gott.
Ja, ist ja auch ist nicht so schlimm. Fakt ist, auch da sind wir natürlich nicht chancenlos. Danach kommt, glaube ich, Gladbach. Die haben wie wir einen Punkt bis jetzt.
Ja, für die läuft es auch nicht so richtig gut. Ja,
das stimmt. Ja, aber wenn Adi Hütter in Frankfurt geblieben wäre, ich glaube, für die läuft es auch insgesamt nicht besser. Wie haben die eigentlich jetzt am Wochenende gespielt?
Die haben 1-1 gespielt gegen Bielefeld. Stimmt,
dann haben die ja jetzt schon auch schon, wie viel, 2 Punkte?
Auch nicht so groß der Anspruch. Ne?
Ja, also die ganzen Trainerwechsel haben sich nicht wirklich ausgezahlt, außer für Seoane, oder wie heißt er?
Ja, Seoane. Ja.
Und natürlich für den Marc van Bommel, der jetzt in Wolfsburg wirkt, der alle Testspiele verloren hat und jetzt auf einmal einen Wechselfehler hat und jetzt auf einmal von der Tabellenspitze grüßt. Naja, schauen wir mal.
Also ich sage auch, dass Leverkusen da dieses Jahr oder diese Saison ziemlich weit oben mitspielen wird. Wie weit sie dann kommen, weiß ich nicht, aber...
Schauen wir mal auf, das ist in der zweiten Saisonhälfte schwieriger. Die waren vor dem letzten Spiel vor der Winterpause, haben die geführt bis zur 90. Minute gegen Bayern, wären Tabellenführer gewesen, haben dann noch 2 Tore kassiert und sind am Ende durchgereicht worden bis raus aus den Champions League.
Aber also, weil du gerade gesagt hast, was nehmen wir Positives mit? Mhm. Also was kann man, was Inhaltliches auch? Ich finde, man nimmt mit, dass es ein Ticken mehr Ballsicherheit, bessere Passquote, ein bisschen mehr Raumaufteilung.
Die war gar nicht schlecht.
Ich glaube bei 70-75% irgendwie so. Ja. Ich habe es gar nicht jetzt genau nachgeguckt. Also gefühlt war es auf jeden Fall besser. Das hat ja auch, spürst du ja auch, ob du ein bisschen Spielkontrolle hast oder nicht. Und dann fand ich schön, dass Niklas Dorsch deutlich verbessert sich gezeigt hat.
Das stimmt.
Das war in der zweiten Halbzeit eine Steigerung. Mhm. Da waren einige sehr gute Bälle dabei, auch immer wieder sich aus dem Zweikampf mal rausgedreht, dann hintenrum gespielt. Genau das, was wir letzte Woche auch angesprochen hatten, dass das einfach zu hektisch war auf der Position, die er letzte Woche gespielt hat, war es jetzt dieses Jahr diese Woche ein bisschen ruhiger. So, und dann ist es aber auf der anderen Seite auch so, dass die Offensivbemühungen schon ganz okay waren, weil Leverkusen es eben halt auch passieren hat lassen. Aber das ganz große Problem des FC Augsburg ist die sogenannte, haltet mich für komplett Laptop-Trainer verrückt, Boxbesetzung.
Zu wenig los in der Box.
Ja, also guckt euch mal an, wie Union Berlin die Box besetzt. Guckt euch mal an, wie viele Spieler da im Strafraum stehen, wenn da auf außen die Post abgeht. Guckt euch das an und ihr werdet, euch gehen die Augen über, weil da stehen 4 Mann im Strafraum. Ja. Also die rücken so krass durch.
Das ist bei uns aber
durch.
Genauso, nur halt beim Angriff leider im eigenen Strafraum.
Also das Tempo nach vorne, dieses Aufrücken, dieses Durchschieben bis in die letzte Linie, bis an den Fünfer, das passiert beim FC Augsburg noch zu wenig. Okay. Da kann man jetzt den Grund anführen, dass das Selbstbewusstsein nicht so da ist und dass du einfach Schiss hast, in Konter zu laufen und dass du Schiss hast, dann eben die Spielkontrolle aus der Hand zu geben und wieder hinterher zu laufen. Deswegen kann ich verstehen, dass das noch nicht so da ist, aber das wird kommen müssen, weil Flo Niederlechner alleine mit seinem geringen Tempo, das er nun mal hat, dir kein Sprintduell gegen 2 Innenverteidiger gewinnen wird in der Bundesliga. Das wird nicht funktionieren. Deshalb brauchst du die Kontrolle, dass du über außen das Tempo machst und dann aber in der Zentralen auf jeden Fall so in den Strafraum durchschiebst, dass du 2-3 Möglichkeiten hast, im Strafraum einen Abschluss zu bekommen. Und dann ist es ja noch dazu so, sollte der nicht kommen, der Abschluss, und der Ball kommt raus, dann hast du den zweiten Ball, dann hast du trotzdem Abschlussmöglichkeiten.
Ja, genau.
Und erinnert euch an die Zeit mit Daniel Bayer auf der 6 etc., da war genau das gegeben. Viel rein in die Box, viel Stress gemacht, dann vielleicht mal einen zweiten Ball nach hinten, dann hat Daniel Bayer abgezogen, das Ding irgendwo Richtung Richtung XXL-Lutz gejagt und trotzdem aber Abschluss.
Ja.
Und du hast die Stadion hinter dir und du kriegst Applaus und das Stadion kommt, und genau darum wird es gehen in den nächsten Wochen, sich diese Haltung zu erarbeiten, dass du wirklich das Tor erzwingen willst, und zwar mit vielen Menschen im Strafraum, weil sonst geht's nicht.
Und da muss einer Tore schießen können. Wobei wir schon wieder beim Deadline-Day wären. Mhm. Großes Thema, Kevin Vogt ist wieder im Gespräch, der ja erst vor kurzem mit Hoffenheim da war. Könntet ihr euch das vorstellen?
Ich kann mir grundsätzlich alles vorstellen, aber es ist halt immer die Frage. Also ich meine, viel wichtiger fände ich als diese Position, ist es natürlich eine gute Absicherung, der kann ja auch einige Positionen spielen. Viel wichtiger fände ich natürlich was Offensives, also im offensiven Bereich. Aber wenn man sich das irgendwie so überlegt, ich habe gestern mal mir angeschaut, das Spiel von Werder Bremen in der zweiten Liga, die haben jetzt endlich mal wieder ein Spiel gewonnen. Und da hat wieder ein Österreicher, fühlte sich nicht imstande zu spielen, Friedl.
Ich habe es gehört, ja.
Der Defensivspieler, der Verteidiger Friedl, und er hat jetzt gesagt, er kann nicht spielen. Dann heißt es, der geht zu Union Berlin.
Union, ja.
Es geht natürlich nur dann, wenn Bremen irgendeinen findet, der den Friedel ersetzt. Und so geht es dann halt immer irgendwie weiter jetzt und es wird und jeder Manager hat natürlich alle Zeit der Welt, weil der Willi, du hast ja bei Frank Baumanns Interview gesehen, dass seine Enttäuschung auf der einen Seite über Friedel zwar riesig war, aber die Dollarzeichen in den Augen, was da noch reinkommen könnte, das hast du halt auch gesehen. Und da muss man halt dann beim Interview sagen, ja, und wahrscheinlich so weit wie wir auseinander sind, der spielt wahrscheinlich nächste Woche noch hier und dann werden wir noch sehen. Das sollen natürlich wieder die Jungs in Berlin oder wo auch immer der hingeht hören und so schaukelt sich das halt hoch und so geht es bei jedem Club jetzt.
Ja.
Und deswegen wird es wahrscheinlich wirklich wieder dauern. Wann ist es vorbei? Ich glaube um 18 Uhr neuerdings, nicht mehr um 0 Uhr. Dass halt dann alle irgendwie noch rechtzeitig die E-Mails wegschicken, bis auf Schalke 04, die dann einen Fax irgendwie verschlucken. Und da müssen wir uns halt überraschen lassen. Aber mein Gott, warum nicht Kevin Vogt, wenn der... Wobei, der spielt eigentlich in Hoffenheim und so ist halt dann die Frage, warum er nach Augsburg gehen sollte.
Hatte er ja eine Zeit lang, wo er nicht gesetzt war bei Hoffenheim, jetzt wieder. Und
ich finde, da war er ausgeliehen an Bremen, das war vor der Zeit von Hoeneß, war er wirklich umstritten und er macht gute Spiele auch bei uns.
Finde ich auch, ja. Also sehr solide.
Kevin Vogt eine Zeit lang Kapitän gewesen auch bei Hoffenheim. Ja, also
genau. Bei Bayern schon, im Gespräch übrigens mal eine Weile.
Also für mich ein Spieler, bei dem... Als er gegangen ist, ich finde schon, hast du schon gemerkt, dass dem FC Augsburg da Qualität gefehlt hat. Der war bei uns schon echt ein richtig guter.
War ein guter, finde ich auch.
Und dann kam eben die Zeit bei Hoffenheim, in der er sich wirklich zu einem namhaften Innenverteidiger in der Bundesliga gemausert hat. Und angesichts der Personalproblematik könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das eine ernstzunehmende Option ist, den Kerl wieder zu verpflichten, weil es auf der defensiven Sechserposition gut wäre. Ich sehe halt Niklas Dorsch nicht als defensiven Sechser. Das kann mir keiner erklären, dass das der defensive Absicherer ist.
Also, wie siehst du dann quasi Vogt auf, von mir aus auf der 6 und Dorsch auf der 8.
Genau.
Das ist mit Sicherheit eine Variante.
Also ich sehe es halt so, dass Niklas Dorsch, der braucht diese Möglichkeiten, sich mit dem Ball zu drehen, den aufzuziehen, Bälle zu spielen. Und dieses Ablaufen und diese körperliche Präsenz, die brauchst du aber halt auch. Und die hat halt, finde ich jetzt, Carlos Grueso auch nicht hundertprozentig. Das ist gegen den Ball einigermaßen solide. Mit Ball ist es teilweise hanebüchen und katastrophal, was auch die Pässe angeht. Da kriegst du jetzt auch keinen langen, sauberen Diagonalball mal in Fuß gespielt, sondern das ist auch sehr viel Stückwerk, was das Passspiel angeht. Insofern da noch eine erfahrene defensive Absicherung neben Niklas Dorsch finde ich wahnsinnig wichtig, um diesem Kerl einfach auch die nötige Freiheit zu geben, sich auf dieser Position jetzt in der Bundesliga so zu etablieren und so sich reinzuspielen, dass er sich nicht allzu sehr um Defensivaufgaben auch noch kümmern muss, sondern dass er wirklich Spielgestalter werden kann. Weil, ich meine, daran wissen wir als alle, hapert es ja jetzt schon länger, dass die Spielgestaltung beim FC Augsburg ein bisschen
zu wünschen. Mit Arne Meyer hatte der immer noch dicke Mandeln, weiß man da was?
Ja, offensichtlich.
Schon, ja. Offensichtlich. Ja, war nicht im Kader, ja.
Weil das wäre ja eigentlich die erste Idee gewesen mit Dorsch, so wie bei der U21 mit Dorsch auf der 6 und Meyer auf der 8. Schauen wir mal, ob der irgendwann sich vielleicht mal jetzt dann mit Vic Vaporup gesund
machen
kann. Und schauen wir. Und was ist in der Offensive, Junge? Habe ich dich nicht letzte Woche an der Stelle sagen hören, dass das mit der defensiven Position nicht so wahnsinnig wichtig ist und offensiv ist besser?
Maxi, wenn halt Namen im Gespräch sind und wir konkret über Dinge sprechen, dann kann ich schon einschätzen, ob das aus meiner Sicht Sinn macht oder nicht. Und Kevin Vogt würde aus meiner Sicht Sinn machen.
Kommt da was, glaubst du? Ist es finanzierbar? Ist das machbar?
Ich habe keine Ahnung, ob das ernsthaft finanzierbar ist oder ob du da vielleicht auch eine Laie dir jetzt nochmal nimmst. Aber grundlegend kann ich mir vorstellen, dass dieser Transfer für den FC Augsburg durchaus zum einen stemmbar ist und zum anderen auch Sinn macht. Und ich glaube, wenn Dinge finanziell stemmbar sind und wenn sie im Moment Sinn machen, dann machst du sie, weil es kann dir wirklich in dieser Liga wieder das Problem anheimfallen, dass du unten drin steckst und dir dann denkst, hätten wir doch mal was gemacht.
Ja. Also schön wäre es auf jeden Fall, wenn er wieder zu Hause wäre und toll wäre es auch für Jimmy, der den Laufsteg in der Grottenau betreibt, weil da nämlich umsatzmäßig, glaube ich, echt mal so richtig wieder was nach oben schieben kann, wäre gut.
Aber dazu müsste Matthias Ostschulek auch wieder in die Stadt zurückkommen, weil dann wäre der Umsatz locker fünfstellig pro Woche.
Aber ob du den nochmal loseisen kannst aus der österreichischen Snickers League, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? der Verein, wo er
ich
spielt.
Ich habe keine Ahnung, bei Duscho Edeka oder so, oder?
Ja, bei Ringschuh Graz, bei Daphne Mödling, man weiß es nicht, aber er ist auf jeden Fall, hat sein Glück da gefunden. Da ist bestimmt seine Freundin auch sehr glücklich in der Metropole in Österreich, in Klagenfurt, in der Nähe von Klagenfurt.
Aber wir haben noch nichts, was im Sturmbereich ist, an Namen gehört. Also du hast, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon gesagt, du wüsstest gar nicht, wer jetzt da in Frage kommt. Also könnte sein, dass aus dem Ausland irgendwie was
also
kommt.
Also dafür haben wir ja eine Scouting-Abteilung und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir einen Stürmer holen, dass wir den, dass wir da besonders viel über den sagen können, weil die, über die wir viel sagen könnten, die können wir uns nicht leisten, glaube ich.
Ja. Wahrscheinlich.
Und deswegen, wenn da noch was passiert, was ich sehr hoffe, dann werden wir uns da überraschen lassen und müssen halt dann darauf hoffen, dass der Transfer, wenn er denn passiert, dann funktioniert.
Maurice Malone ist noch ein Thema gewesen bei den Fans. Ich habe gelesen, warum ist der nicht dabei, warum spielt der nicht? Steht, glaube ich, vom Wechsel oder einer Ausleihe. Heidenheim ist da im Gespräch, keine Ahnung.
Genau das Richtige für ihn, glaube ich. Der hat jetzt in der dritten Liga gezeigt, dass es kann. Dann soll er halt jetzt in der zweiten Liga zeigen, dass es auch kann. Das werden die auch besser beurteilen können als wir. Ich hätte ihn natürlich lieber bei uns spielen sehen, aber das werden die schon wissen, ob uns das jetzt schon weiterhilft oder nicht.
Ich finde halt, also genau da ist dieser Blick von außen einfach ein Blick, der halt verstellt ist und der neblig ist, weil am Ende weiß schon Markus Weinzierl, ob jetzt Maurice Malone einer ist, den er brauchen kann im Moment oder ob er ihn halt im Moment noch nicht brauchen kann. Und der Sprung von der dritten in die erste Liga, der ist riesig. Der ist wirklich riesig. Und da würde ich auch sagen, macht eine Laie in die zweite Liga erstmal Sinn. Heidenheim ist eine super Mannschaft mit einem tollen Trainer, die immer Offensivfußball spielen, bei denen du viele Aktionen hast. Also würde ich ihm wünschen, zu so einer Mannschaft jetzt gehen zu können, um da Spielpraxis zu sammeln und nicht beim FC Augsburg in dieser Saison weitestgehend sicherlich auf der Bank zu sitzen, weil die Qualität noch nicht reicht.
Wobei es natürlich schon trotzdem schön wäre, weil bei anderen Vereinen wird das ja auch mal riskiert. Und wir haben ja jetzt auch schon seit 11 Jahren ein Nachwuchsleistungszentrum der Bundesliga.
Ja.
Und leider ist aber Markus Weinzierl kein Trainer, der bekannt dafür ist, dass er da eben besonders innovativ ist oder besonders, wenn man mutig ist, genau da mal jemandem die Chance zu geben.
Ich denke, das könnte einfach für beide Seiten auch da wieder gewinnbringend sein. Deswegen finde ich diese Laie an sich einfach eine gute Option. Aber klar, ich glaube, das große Ziel ist, 5 FCA-Nachwuchsspieler in der ersten Elf zu haben. So ist irgendwie der Traum von Klaus Hofmann, dem Präsidenten.
Ja,
drei hat er gesagt. Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch schon mal 5 gehört irgendwie. Aber gut, es ist je nachdem.
Aus seinem Umfeld. Naja, ein bisschen übertrieben.
5. Ja, also deswegen, wäre es schön und ich verstehe auch jeden Fan, der sagt, ja, aber wieso, das hat er doch bei Wien Wiesbaden, hat er doch unter Beweis gestellt, dass er irgendwie kicken kann und dass er Tore schießen kann und dass er Vorlagen geben kann, wieso denn jetzt nicht bei uns und recht viel schlechter kann es doch nimmer, wäre er davon drin. Und dann würde ich sagen, ja.
Was trainieren denn die ganze Woche?
Flanke.
Ja, genau. So läuft es nämlich.
Ganz kurz noch, wir sind ja schon wieder wahnsinnig lang, glaube ich, oder? Leute, kauft euch, wenn es irgendwie geht, Karten gegen Bochum. Bochum ist eine geile Ruhrpottstadt. Bochum hat ein geiles Stadion.
Du meinst DFB-Pokal
erstmal. Wir sind im DFB-Pokal in Bochum gelost worden. Bochum hat einen Trainer, der in meiner Amtszeit noch Spieler beim FCA war mit Thomas Reis, da nicht besonders erfolgreich, aber immerhin, der da jetzt eben mit denen aufgestiegen ist. Wenn es irgendwie geht, fahrt unter der Woche. Ich glaube, das ist 28. Oktober oder so. Fahrt nach Bochum, das ist echt geil. Und die haben auch, der Eierberg ist übrigens das Rotlichtviertel in Bochum.
Ach.
Und die haben eine sehr imponierende, weiß nicht, ob es immer noch so ist, Außenpissrinne. Und wenn du da im Winter, im Dezember ein Spiel hast, das ist wie neben dem Kurt-Frenzel-Stadion, die Bahn 2, da kannst du, wenn du deine Schlittschuhe mitbringst, kannst du Pirouetten schlagen. Wahnsinn.
Es ist wunderschön. Das sind sehr schöne Infos, muss ich sagen.
Ja, sehr gerne.
Toll, wusste ich gar nicht. Jetzt kümmern wir uns nicht um das nächste DFB-Pokalspiel. Jetzt ganz kurz noch über das nächste Auswärtsspiel. Das ist dann nach der Länderspielpause bei Union Berlin. Wir wissen alle, Max liebt Union Berlin, Köpenick, den ganzen Stadtteil.
War auch schon mehr, weil ich kann Oliver Runert nicht mehr hören, der da jetzt irgendwie auch so in dem Erfolgsfall sich allglatt mittlerweile schon irgendwie bei den Interviews sonnt, dann mit diesem Hauptsponsor, diesem Immobilienhai vorne drauf und auch auf der Seite. Also die verkaufen sich auch immer als Club des Volkes, sind aber genauso kommerziell wie alle anderen auch und mittlerweile sogar schon noch ein bisschen mehr. Ist trotzdem geil hinzufahren, ich freue mich drauf.
Hoffenheim unentschieden gespielt, Leverkusen unentschieden gespielt und gestern gegen Gladbach gewonnen. Heißt 5 Punkte. Trotz Euroleague dazu, läuft.
Ich habe mir dann gestern angeschaut, wie dieser Stürmer, dessen Namen nur du aussprechen kannst.
Taiwo Avoni.
Wie der den Ball hat, auf drei Verteidiger zugeht und denen dann irgendwie mit dem Karussell fährt, den Ball nochmal rüber spielt auf Maxl Kruse, der ihn wieder zurückgibt und dann haut dann halt auch noch, umspielt den Torwart, haut ihn rein. Also da muss man echt sagen, hey, das ist schon Wahnsinn, was da irgendwie abgeht. Ja, und während wir jetzt gerade vorhin über Grueso diskutiert haben, spielt halt Rani Khedira, spielt halt da in der, unter den ersten Elf und er ist halt der, der Sechser, der bei Union spielt, die jetzt 5 Punkte haben.
Wird schwer, oder? Glaube ich schon.
Voll.
Wird
voll.
Super schwer.
Wird richtig schwer.
Wenn unsere Box voll ist.
Ja, also das.
Also
das
die gegnerische
und nicht
Box.
Die
wenn wir jetzt, ich hoffe halt sehr, dass ein offenes Spiel wird, ein Spiel, das der FC Augsburg auch offen gestalten kann mit Torchancen, wo du wirklich das Gefühl hast, da geht bis zum Ende was, weil das hatten wir jetzt ja außer gegen Frankfurt hatten wir das in dieser Saison ja noch nicht das Glück, dass man wirklich bis zur letzten Minute gedacht hat, boah, jetzt da könnte echt ein Sieg rausspringen. Insofern, das wäre schön, wenn das dann in 2 Wochen passieren würde, aber ich beneide jeden, der und jede, die und der es an die alte Försterei schafft in 2 Wochen. Ich verdrücke jetzt schon ein Tränchen.
Warum nicht?
Schaffst ja, es nicht. Geht halt zeitlich leider nicht.
Wer heiratet denn schon wieder?
Nee, es heiratet niemand, aber ich kann am Freitag nicht so früh wegfahren, um am Samstag entsprechend so im Schuh zu stehen und so eine Reise zu haben, die mir dann auch Spaß macht. Das also Samstag um 3 Uhr oder 4 Uhr in der Früh wegfahren, das ist jetzt nicht so mein Grind.
Ist stressig. Gibt's, bevor wir jetzt zum Ende unseres heutigen Podcasts kommen, irgendein Gossip noch? Haben wir noch irgendwas? Wie läuft der Sextoy-Verkauf am Automaten?
Also ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch gar nicht aufmachen trauen, aber wenn man da dagegen schüttelt, ist es, ich glaube, da müssten schon noch so einige Junggesellinnen Abschiede reinkommen, ja, damit sich das Ding für mich amortisiert.
Ja, klar.
Natürlich. Aber das wünschen wir dir natürlich sehr.
Selbstverständlich. Also, zweite wichtig. Stammbein haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Mhm. Das ist wichtig.
Sehe ich auch so.
Wir haben alles besprochen, freuen uns. Oder hast du noch was?
Ich habe noch eine Frage, einfach nur um mal ein kurzes Stimmungsbild von euch abzuholen, weil das wird die nächsten 2 Wochen aus meiner Sicht ein Riesenthema werden. 2G, 3G-Strategie in Stadien in Deutschland. Wie steht ihr da dazu?
Ich kann es euch nur so sagen, wie ich es im Elfer sehe. Sobald irgendwie irgendein anderer das mit 2G machen würde, würde ich es auch machen. Ich habe jetzt gelesen, dass 95% aller Intensivstationspatienten nicht geimpft sind oder mit einem Chinesenvirus oder und so weiter und so fort. Ich finde auch nach wie vor, jeder kann sich selber aussuchen, ob er sich impfen lässt oder nicht, aber dann soll er gefälligst nicht in meinen Laden kommen. Ich möchte endlich wieder ein normales Geschäft machen, weil sonst werde ich bis zum Ende meiner Tage Lada fahren müssen. Und so wird es jeder Unternehmer sehen, auch die Bundesliga-Vereine, und du hörst es ja bei jedem Interview. Und jetzt schauen wir mal, was morgen passiert, denn morgen wird ja auch unsere Landesregierung wieder ein paar Sachen zum Besten geben, wie es denn so weitergeht. Und ich glaube, darauf wird es rauslaufen, weil jeder weiß, dass ansonsten irgendwann unser Land kaputt ist.
Deswegen bin ich fast bei Max. Ich kann das bei der Gastronomie absolut nachvollziehen. Im Stadion würde ich an der 3G-Regelung bleiben, weil du kannst jetzt, sage ich mal, Leute, die sich nicht impfen lassen können oder auch nicht wollen, das ist ihr gutes Recht.
Ja, und dann aber 12.500 statt 30.000.
Klar, wenn du nicht mehr voll machen kannst, weil es nur 3G gibt, dann wäre ich natürlich dann auch dabei, dass es dann irgendwann 2G gibt. Aber im Moment, glaube ich, stellt sich die Frage nicht, oder?
Ja, wir haben ja die 12.500 auch nicht ganz
Würde es bei 2G jetzt wieder ganz voll werden dürfen? Das ist die Frage. Ja. Das glaube ich nämlich im Moment nicht. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es erst 3G im Moment zumindest, im Moment, Stand heute, im Fußballstadion doch mehr Sinn macht.
Mhm. Ja. Ich finde 3G in einem Stadion, das, in dem viel Luft ist, Freiluftstadion, finde ich es noch okay, aber ich finde auch da volle Auslastung. Ja. Also da dann kein Limit einführen, sondern einfach sagen, so, dann bitte verkauft eure Karten. Also lasst den Vereinen die Handhabe. Wenn die Vereine dann sagen, hey, wir deckeln bei 20, dann sollen die das halt machen. Ja. Aber wenn die Vereine sagen, nee, wir wollen komplett ausverkaufen, dann sollen sie mal gucken, ob sie es ausverkauft bekommen. Glaube ich auch nicht. Insofern stellt sich aus meiner Sicht die Thematik an dem Punkt nicht so wirklich. Ich glaube, Stehplätze sind einfach wahnsinnig wichtig. Das ist die Fankultur in Deutschland, die wir haben und die wir Gott sei Dank hatten. Und es ist natürlich schon, auch wenn ich im O-Block dann auch gestanden bin, so, aber es ist halt trotzdem ein anderes Gefühl, wenn du einfach einen Stehblock hast und Stehbereich hast. Deswegen finde ich, ist die Rückkehr dahingehend schon wichtig. Und Verzehrmöglichkeiten im Stadion sollten auch zwingend ausgeweitet werden. Das ist dann bei einem 1:4 hinten raus dann auch echt dramatisch, wenn du im alkoholfreien Radler da stehst.
Ich denke, da könnte man bessern, ja. Das sehe ich auch so. Dann bis zum nächsten Mal und eine schöne Woche und dann hoffentlich in 2 Wochen mit Minimum 1 Punkt aus Berlin.
So machen wir's.
Tschö.
Ciao.